Also ich muss das erweitern oder ergänzen oder bestätigen, das ist vielleicht das beste Wort, was der Klaus gerade gesagt hat. Es ist immer so, wenn ich mit der Predigt dran bin und dann sitze ich so während des Lobpreises beziehungsweise stehe dann da und dann hoffe ich immer, dass mich das berührt, was da passiert vorher. Dass da was ist, was mein Herz vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was gibt. Und ich habe das so gespürt, dass ihr dabei seid und dass ihr Gott ansingt, das war so zu merken heute und das war so ein Geschenk, auch ein Geschenk, wie du es vorbereitet hast, ja, super Lieder, perfekt. Ich werde mir Mühe geben, es euch zurückzugeben, was bei mir angekommen ist. Ich will euch berichten auch von so Gesprächen, wie ich sie witzigerweise dann auch wieder gleich gestern Abend hatte. Ich habe mich auf die Predigt vorbereitet und hatte so ein paar Beispiele im Kopf, auf die ich zu sprechen kommen wollte am Anfang. Und dann bietet mir der liebe Gott gleich gestern Abend nochmal so ein Gespräch an. Ich stand zu Hause von unserem Haus und dann hatte ich so ein paar Flecken am Auto, die habe ich abgewischt und dann kam der Nachbar gefahren. Und dann kam er so rüber und dann kam er ins Gespräch über alles Mögliche. Und dann, wenn der kommt, also ein total netter Kerl, wir verstehen uns total gut, aber der kann einem so viel erklären. Kennt ihr so Leute, die wirklich viel wissen und dieses Wissen dann auch loswerden müssen? Dann hat er, also wir fingen natürlich über Autos, ging es los und dann fing er über seinen Chef an zu reden und was der so für ein Auto fährt und wie das alles so mit der ganzen Industrie jetzt da ist, mit der Autoindustrie, der Dieselskandal. Und irgendwann hat er mir Kapitalanlagegeschäfte erklärt. Ja? Und ich habe dann gesagt, du weißt, was ich so beruflich mache. Ne? Und so, ah ja, alles klar. Und dann ist das einer, und deswegen spreche ich das an, mit dem bin ich auch bei Facebook befreundet. Ja, wir sind also Freunde, kann man sagen. Und er liked dann so Sachen, manchmal postet er sogar so Sachen, wo ich dann immer denke, stimmt das? Ist das wirklich wahr? Auch gestern in dem Gespräch musste ich dann ein paar Mal so mittendrin denken, ja, ist das so? Das, was du mir jetzt gerade als Wahrheit vermittelst, soll ich das glauben? Kann ich das glauben? Ist das wirklich richtig, was du da sagst? Seit einer gewissen Zeit und seit so mächtigen Leuten, mehr so im Westen unserer Welt, gibt es ja diesen Begriff Fake News. Und noch besser ist ja das Wort alternative Wahrheit. Ja? Das ist doch richtig krass, oder? Alternative Wahrheit. Also man kann sagen, das stimmt, ja, und genau das Gegensätzliche kann genauso stimmen. Damit finden wir uns jetzt ab. Wer merkt überhaupt noch, was Wahrheit ist? Wenn du mit jemandem sprichst, willst du dann wahrhaftig sein? Bist du dann jemand, von dem man sagen kann, ja, das ist immer wahr? Oder haben wir es uns vielleicht sogar auch angewöhnt, News, die wir irgendwo hören, irgendwo aufschnappen, die dann zu verbreiten und weiterzusagen und vielleicht sind es dann sogar Fake News. Wem kann man überhaupt noch glauben? Am Ende bleibt vielleicht nur noch ein großes Fragezeichen. Wir wollen einen Alpha-Kurs machen in ein paar Monaten. Da ist dieses große Fragezeichen. Und wenn Menschen zu uns kommen, welche Antworten geben wir denen? Sind das wirklich News, Good News oder sind das Fake News? Was hast du zu erzählen über Gott und die Welt? Ist das Wahrheit? Das ist ja so ein interessantes Wort in unserer Kirche, ne? Früher hat man ja nicht gefragt, wann bist du getauft worden, sondern hat man gefragt, wie lange bist du schon in der Wahrheit? War so ein Synonym dafür, nur wenn du als Adventist getauft warst, nur dann hast du auch wirklich die Wahrheit. War vielleicht nicht von Beginn an so gemeint, aber es ist daraus geworden. Weil vielleicht die Neuigkeit am Anfang oder die Wahrheit, über die man gesprochen hat, auch gar nicht mehr reflektiert wurde. Wenn wir hier untereinander sind, wenn wir Leute zu uns einladen, vielleicht in so einem Alpha-Kurs, worüber sprechen wir dann? Sind diese News wirklich richtig und sind sie überprüft? Wenn Henrik hier vorne steht und eine Predigt hält, der kann doch viel erzählen. Wann hast du das letzte Mal nach einer Predigt die Bibel genommen und hast gesagt, stimmt das überhaupt, was der da heute erzählt hat? Oder die? Also, ich halte das für möglich. Ich halte es vielleicht sogar für nötig. Vielleicht sollten wir nicht einfach immer alles glauben. Ein Problem war das zu allen Zeiten. Und eine Problembeschreibung finden wir auch in der Bibel, wo dieses Problem, dass da jemand kommt und plötzlich einfach irgendwelche News verbreitet, einfach irgendwas erzählt, was wirklich sich fundamental von dem unterscheidet, was die Menschen glaubten und was richtig war, war doch die Zeit von Jesus, oder? Stellt euch vor, da kommt so ein Typ aus so einem kleinen Dorf und erzählt plötzlich irgendwelche News. Stellt sich in den Tempel und verbreitet Neuigkeiten. Was sind das für News, die er da verbreitet hat? Haben sich die Leute gefragt. Und es war ja nicht nur das Wort, es war ja auch die Tat. Es war ja nicht einfach nur so, dass er gesagt hat, Leute, überlegt mal, es könnte doch auch so sein. Sondern er war komplett radikal. Und zu Recht, aus meiner Sicht völlig zu Recht, waren die Leute aufgebracht. Haben sich aufgeregt über das, was er sagt. Weil es hat nun mal alles über den Haufen geworfen, was die Leute bis dahin, was das Leben der Leute bis dahin ausmachte. Zu Recht waren sie außer sich. Und zu Recht sind sie zu ihm hin. Und ich möchte mit euch mal das lesen, wie das so zum Teil abging. Ihr kennt wahrscheinlich zum größten Teil diese Geschichte, diese Geschichten, aber wir gucken sie uns mal heute nochmal genauer an. Und zwar die, in der Jesus nochmal im Tempel war und lehrte. Und das sind Markus 12, wer mitlesen möchte, Markus 11, Vers 27. Sie gingen wieder nach Jerusalem. Als Jesus im Tempel war, kamen die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes zu Jesus und stellten ihn zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht, hier so aufzutreten? Wer gibt dir die Vollmacht dazu? Jesus erwiderte, ich will euch eine Gegenfrage stellen. Wenn ihr die beantwortet, werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat. War Johannes der Täufer von Gott beauftragt zu taufen oder nicht? Was meint ihr? Sie überlegten, wenn wir antworten, Gott hat ihn gesandt, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber beschreiten, dass Gott ihn gesandt hat, bekommen wir Ärger mit dem Volk. Denn alle sind davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So antworteten sie schließlich, wir wissen es nicht. Worauf Jesus entgegnete, ja, dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat. Wieder so ein schnoddriger Jesus. Ne? Also, dass die sich provoziert gefühlt haben, das ist doch klar, oder? Also, wenn der so mit denen geredet hat. Ja, der hat da gerade den Tempel gereinigt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, damit man so ein bisschen in die Zeit vielleicht eintauchen kann. So muss es ausgesehen haben. Also die Situation hat wahrscheinlich hier so in dem Bereich stattgefunden. Kann man sagen heutzutage. Warum? Weil das waren die Säulen der Könige, sagt man. Das war hier so die Säulen des Salomo im Osten. Da ist der Messiasmann reingegangen und dann waren hier so in diesen Säulenbereichen haben sich die Leute aufgehalten, also die Lehrer aufgehalten. Es war üblich, dass da Leute, die News hatten, dahin gegangen sind und gelehrt haben, die Schriftgelehrten, die was drauf hatten. Unter anderem Jesus. Er ist also da reingegangen und jetzt müssen wir uns die Situation vorstellen. Er war dann wieder hier, stellen wir uns vor, irgendwo da hier in diesen Säulen war er gerade. Und das hier war der Bereich, wo er die Leute rausgeschmissen hat ein paar Tage vorher. Diese Händler, die da im Tempel waren und dann waren da die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Leute, also vor allem die des Hohen Rates. Und sie ersannen, ihn umzubringen, sagt uns das Wort. Also die hatten Jesus schon richtig auf dem Kicker. Das war nicht so, dass sie dann sagen wollten, naja, okay, der geht uns auf die Nerven, sondern sie wollten ihn umbringen. Und die gehen jetzt auf Jesus zu und versuchen, mit ihm zu reden. Eigentlich doch der richtige Weg. Eigentlich genau so, wie man sich das vorstellt, dass es laufen soll. Dass sie erstmal, bevor sie ein endgültiges Urteil fällen, zu ihm hingehen und sagen, hör mal, was machst du da? Was tust du da? Also ich finde an dem, was hier steht, erstmal nichts auszusetzen. Wenn man sich das genau anguckt, da ist schon eine ganze Menge drin und ich finde spannend, dass es hier so aufgeführt waren. Also es waren ja nicht nur ein paar oder Teile der Vertreter, im Grunde genommen waren es all die Wichtigen. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes, die Ältesten. Vertreter also aus den wichtigsten Bereichen, das waren dann auch die, die im Hohen Rat vertreten waren. Also im Grunde genommen war es der Hohe Rat, der hier kam. Stell dir vor, du bist irgendwo und verbreitest die gute Nachricht und dann kommt Angela Merkel, der Bürgermeister deiner Stadt, und auch so ein paar wichtige Leute und stellen dich zur Rede. Fragen dich, was nimmst du dir eigentlich raus? Also spätestens an der Stelle würde mir ordentlich der Puls gehen. In dem Moment hätte ich Puls, aber ordentlich. Nun ist Jesus einfach aufgrund seiner Herkunft, unterstelle ich, mal in jeder Situation Herr der Lage. Das wünschte ich mir, oder? So in eine Situation gebracht zu werden, wie oft kennt ihr das wahrscheinlich auch, dich spricht einer an und du reagierst und im Nachhinein sagst du dir, oh, warum habe ich denn nicht so reagiert? Warum habe ich nicht das gesagt? Oder die Idee kommt mir leider immer zu spät. So hätte ich antworten sollen. Wisst ihr, was meine häufigste Reaktion ist, so im Nachhinein? Hättest du doch bloß die Fresse gehalten. Einer, der sich nichts traut zu sagen, sagt dann, warum bin ich nicht schlagfertig? Alle möglichen Reaktionen. Jesus nutzt hier die hohe Schule der Rhetorik. Aus meiner Sicht das Mittel, womit du, Herr, immer in jedem Gespräch bist. Die Kunst der Gegenfrage. Habe ich früh gelernt bei mir im Beruf. Die Kunst der Gegenfrage hat nämlich zwei Dinge. Du bleibst Chef im Ring. Du bestimmst, in welche Richtung das Gespräch geht. Sobald du auf das reagierst, was die Leute sagen, wenn es Jesus hier gemacht hätte, dann hätte er sich treiben lassen. Aber durch die Gegenfrage dreht er es um. Er wird in dem Moment Herr der Lage. Er stellt ihnen einfach eine Gegenfrage. Die zweite Sache ist die, und die ist weniger der Rhetorik geschuldet, die hat mehr etwas damit zu tun, aus der ganzen Situation auch was zu machen. Nämlich die, wenn du eine Frage stellst und sie ernst stellst und nicht nur aus rhetorischen Gründen, um Herr der Lage zu bleiben, um der Situation vielleicht auszuweichen, sondern wenn du sie ernsthaft stellst, dann bist du interessiert am Gegenüber. Und ich möchte Jesus das hier unterstellen. Ich möchte Jesus hier nicht plumpe Rhetorik unterstellen, sondern ich möchte ihm unterstellen, dass er wirklich herausfinden wollte, mit welchem Herz fragen die mich da gerade. Er wollte herausfinden, was treibt sie. Wir wissen heute, und vielleicht wusste es Jesu auch, aber wir wissen es aus den Zusammenhängen, sie hatten kein offenes Herz, als sie zu Jesus gekommen sind. Sie wollten einen Grund finden, für den sie ihn umbringen konnten, weil sie brachten ihn in die Bedrängnis, dass er eigentlich nur falsch antworten konnte. Weil er hatte nur zwei Möglichkeiten. Wenn er sagt, ich bin es selber, ja, dann hätten sie ihn rausgeschmissen und dann wäre er ohne Vollmacht gewesen. Aber wenn er gesagt hätte, und was haben sie vermutet, dass er das sagen würde, dass er sagt, ich habe die Vollmacht von Gott, dann hätten sie die Möglichkeit gehabt, ihn zu steinigen. Weil Vollmacht ist ein wichtiges Wort. Sein Rechtsbegriff. Für eine Vollmacht geht immer ein Rechtsgeschäft voraus. Einer muss dir diese Vollmacht geben. Und die Frage geht hier auch gar nicht mehr nur darum, was Jesus sagt, sondern hier geht es ja darum, was Jesus getan hat. Dass er sich es rausnimmt, im Tempel Leute einfach rauszuschmeißen, zu bestimmen, was da passiert. Wer gibt ihm dazu die Vollmacht? Hier geht es nicht nur um Vollmacht im Reden, sondern auch um Vollmacht im Handeln. Und diese Vollmacht kann nur von Gott kommen. Und wenn er das gesagt hätte, dann hätten sie sofort einen Grund gehabt, ihn der Gotteslästerung anzuzeigen. Und er wäre gesteinigt worden. Also weicht Jesu aus, um die Situation zu retten und auch um ihr Herz loszustellen. Es ist ja nicht so, dass das aussichtslos ist, mit Jesus auf die Art zu reden. Da gibt es ja diese Geschichte von Nikodemus, der nachts dann zu ihm kam und mit ehrlichem Herzen nachgefragt hat. Und eigentlich genau die gleichen Sachen fragte. Im Grunde genommen, wer bist du und woher nimmst du diese Vollmacht? Und Jesus hat ja gar kein Problem mit dieser Frage. Ich glaube, dass er sich sogar wünscht, dass die Menschen diese Frage stellen. Oder dass sie noch mehr diese Frage gestellt hätten. Die Frage ist für uns, was steckt hinter dieser Frage? Welches Herz hängt da dran? Und bei Nikodemus war es ein reines Herz und deswegen hat er Antworten bekommen, die sein Herz veränderten, die sein Leben veränderten. Die hier musste Jesus stehen lassen. Wie wir es gerade gelesen haben, ist halt das Ergebnis, dass er sie in die gleiche Lage versetzt, dass sie eine Frage beantworten müssen, die sie gar nicht beantworten können. Natürlich hätten sie können, aber sie hätten nur die falsche Antwort geben können. Und dann überlegt ihr das mal, die wichtigsten Männer, die auf alles bis dahin immer eine Antwort geben konnten, bringt Jesus dazu, dass sie sagen müssen, oh, wir wissen es nicht. Was für eine Demütigung. Was für eine Niederlage. Die Niederlage ihrer Ideologie. Die Niederlage ihrer Geisteshaltung. Die Niederlage ihrer Religion, die sie in dem Moment eingestehen. Wir haben keine Antwort. Spätestens hier wird dem Beobachter klar, wer der Chef im Ring ist. Spätestens hier wird klar, wer der Boss ist. Daran, dass sie sich nicht trauen, eine Antwort zu geben, erkennt man spätestens da, dass sie eigentlich von Jesus auch gar keine Antwort haben wollten. Sie fragten, ohne eine Antwort haben zu wollen. Jemanden fragen, ohne eine Antwort haben zu wollen? Ist das nicht total albern? Wie oft machen wir sowas? Wie oft fragen wir und wollen gar keine Antwort haben? Das kommt in deinem Leben wahrscheinlich nie vor, oder? Und wenn man die Frage weiterspinnt, wie oft fragst du Gott und willst gar keine Antwort? Jesus ist ein Weltveränderer. Jesus möchte die Welt aus den Angeln heben, aber glücklicherweise nur die Welt der anderen, nicht deine Welt. Deine Welt möchte Jesus so lassen, wie sie ist. Du darfst als Einziger auf dem Planeten dein Leben weiter so führen, wie du es möchtest. Du darfst dir deine Religion so bauen, wie du sie möchtest. Deine Fragen brauchen keine Antworten. Du weißt doch schon alles. Jesus könnte dich höchstens in Verlegenheit bringen. Jesus könnte dich höchstens in eine Situation bringen, wo du dich schlecht fühlst. Bei allen anderen ist es so, dass Jesus die Welt aus den Angeln heben will. Wenn es so wäre, würdest du dich furchtbar ausgegrenzt fühlen. Stell dir die Situation vor, es wäre wirklich so, Jesus wollte das bei dir nicht, nur bei allen anderen. Dann würdest du Jesus anklagen und würdest sagen, warum ich nicht? Aber keiner von uns benimmt sich so im täglichen Leben. Also ich tue es zumindest nicht so. Ich tue so, als wäre ich die Ausnahme. Ich stelle Jesus ständig Fragen zu meinem Leben. Selten stelle ich ihm offene Fragen mit dem Wunsch zur Antwort nach dem Leben, das er sich für mich vorstellt. Wie oft stelle ich Gott nur Fragen und will gar keine Antwort? Will ihn vielleicht mit meiner Frage sogar anklagen, will ihm sagen, warum tust du das und jenes nicht? Und will gar keine Antwort. Ich formuliere es mal positiver, okay? Stellt euch mal diese Jungs davor, die da vor Jesus stehen, so diese wichtigen Männer, diese bedeutenden Leute, die stehen da vor Jesus und stellen diese Frage. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die hätten diese Frage wirklich mit offenem Herzen gestellt. Stellt euch diese Situation vor, diesen Moment in der Geschichte, in der Weltgeschichte. Die führenden Männer der Israeliten gehen zu Jesus und sagen, hey, wer bist du? Woher hast du diese Vollmacht und woher nimmst du sie dir? Und stellt euch vor, Jesus hätte gesagt, wisst ihr was? Ich bin der Sohn Gottes und Gott selbst gibt mir diese Vollmacht. Er hat sie mir gegeben. Und sie hätten gesagt, Wahnsinn. Du bist der, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Und sie hätten den Messias erkannt. Stellt euch vor, welche Entwicklung die Welt genommen hätte. Und jetzt tu mir einen Gefallen, sag bitte nicht, oh, nee, geht ja nicht. Ja? Denn hätte ja Gott nicht können, dann wäre es ja nicht gegangen und dann wäre er nicht am Kreuz gestorben. Und dann wäre das nicht und das nicht, als könnte Gott irgendwas nicht. Ich stelle mir vor, wie Gott im Himmel diesen Männern sinnbildlich um den Hals gefallen wäre. Wie er gesagt hätte, ey Leute, begreift ihr es endlich. Ich bin hier unter euch und ich will euer Leben verändern. Ich will mit eurem Leben etwas anstellen, was die Welt verändern wird. Dann wäre das etwas anders gelaufen, als es danach in der Bibel steht. Na und? Aber wie würde die Welt heute aussehen, wenn die Israeliten damals begriffen hätte, wer der Messias ist? Was möglich gewesen wäre. Aber wenn wir das positiv sehen, dann schließt sich eine Frage an. Was wäre möglich in deinem Leben, Wenn du auf Jesus zugehen würdest und würdest ihn offen diese Frage stellen, wer bist du? Und was möchtest du für mein Leben? Stell dir vor, du hättest einen Moment der Besinnung und wärst so offen und komplett frei, dass du es zulassen würdest, dass Jesus deine Welt aus den Angeln hebt. Stell dir vor, du würdest es einfach ein paar Minuten zulassen, dass Jesus alles das, was du bisher geglaubt hast, über den Haufen wirft und du ab morgen neu glaubst. Stell dir vor, was in deinem Leben möglich wäre. Stell dir vor, was Jesus aus deinem Leben machen würde, ab jetzt, ab morgen. Wenn du begreifen würdest, wirklich begreifen würdest, dass er der Messias ist, dass er in diese Welt gekommen ist und für dich gestorben ist und dass er deine Welt aus den Angeln heben will. Er möchte alles verändern. Nichts soll so bleiben, wie es war. Zu Recht fragen wir oft, was ist das Zentrale des Glaubens und warum streiten wir uns oft über Religion und alles Mögliche? Und dann kommen wir zu der Antwort und das sagen wir ganz oft, dass es auf die lebendige Beziehung zu Jesus Christus ankommt. Und dann fragen wir uns, was ist das? Was ist eine lebendige Beziehung? Und dann reden wir über Andacht und dann reden wir über Zeit der Stille oder Wochenenden, wo wir gemeinsam wegfahren, Gottesdienst und solche Dinge, aber letztendlich ist doch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus genau das, dass du ihm offen Fragen stellst und bereit bist für seine News, dass du seine Antworten hören möchtest, dass du möchtest, dass er dich verändert und deine Welt verändert. Das ist eine lebendige Beziehung und das sind Good News. Ich möchte mit dir drum beten und ich bitte dich dazu aufzustehen. Herr Jesus, wie oft kommen wir zu dir und sind gar nicht offen für deine Antworten, halten sie vielleicht noch nicht mal für möglich. Großer Gott, vergib uns all die Dinge in der Vergangenheit, Herr, und wir bitten dich das wirklich mit offenen Herzen, wir bitten dich um Vergebung. Und wir danken dir, dass du gestorben bist und all das wegwischt, was war. Und dass du uns jetzt diesen Moment des Neubeginns schenken willst und schenken kannst. Großer Gott, wir fragen dich, was hast du vor mit unserem Leben? Was hast du vor mit unserer Welt? Großer Gott, ich bitte dich um das Leben jedes Einzelnen hier im Raum. Dass du uns gesegnete Momente schenkst, in denen wir begreifen, dass du Antworten hast. Herr, lass uns offen sein für dich und dein Wort. Lass uns offen sein für deine Welt. Lass uns verstehen, dass es da so viel mehr gibt, als wir bisher kannten. Und lass uns verstehen, dass so viel mehr möglich ist, als wir uns das vorstellen können. Großer Gott, hab Dank für deine Geduld. Hab Dank für deine Langmut mit uns. Und verändere uns. Nimm uns an deine Hand, nimm unser Herz in deine Hand und verändere alles. Amen.